das Telefon klingelt die ganze Zeit. Man kann eigentlich keinen Satz zu Ende schreiben oder sprechen, steht noch am Patienten, der möglicherweise auch noch instabil ist und wird schon wieder angerufen und muss da weg und muss woanders hin. Gleichzeitig blinken draußen 5 andere noch, weil die auch gesehen werden wollen. Und ich glaube, was dann zur Eskalation bringt, ist, wenn das Team nicht funktioniert. Also Notaufnahme ist wirklich was, was meiner Meinung nach nur im Team gut funktioniert und ultra wichtig, dass jedes Rädchen da sein Ding gut macht.
Hallo und herzlich willkommen zur 8. Folge der stationären Aufnahme, dem Podcast von Doctari. Auch heute tauchen wir wieder ein in das Universum Krankenhaus, wo viele spannende Menschen in vielen spannenden, lebenswichtigen Jobs arbeiten, wo die Arbeit echt anstrengend sein kann, körperlich wie psychisch, und wo Menschen ihren Beruf zur absoluten Herzenssache machen. In der stationären Aufnahme bitten wir Doctari-Fachkräfte aus den verschiedensten Bereichen und Fachrichtungen, uns ihre Geschichte und Geschichten aus dem Krankenhausalltag zu erzählen. Mein Name ist Nils Zeitzinger und ich freue mich heute auf eine besonders spannende Gästin. Heute geht es um die Neurologie und die Notfallmedizin. Die Neurologie beschäftigt sich mit Erkrankungen des Nervensystems. Die Notfallmedizin umfasst die sofortige Behandlung lebensbedrohlicher Zustände. Und als wären diese Fachrichtungen nicht schon spannend genug, teilt heute eine Ärztin ihre Erfahrungen mit uns, die sich für ein außergewöhnliches Lebensmodell entschieden hat. Denn sie lebt in einem Bus und reist so von Ort zu Ort und von Einsatz zu Einsatz. Die Dame ist 40 Jahre jung und heißt Anke Ute Sabine Overbeck. Ich spreche mit Anke unter anderem über ihre Entscheidung für den Arztberuf, ihren Weg in die Medizin und darüber, wie sie Mobilität und berufliche Flexibilität miteinander verbindet. Sie verrät uns zudem, wieso spezialisierte Fortbildungen wichtig sind, welche skurrilen Begegnungen sie auf ihrem Weg hatte und was sie getan hat, als sie nichts mehr mit Medizin zu tun haben wollte. Also bleibt bis zum Ende dran, es lohnt sich. Und damit auch genug der Vorrede, ich hole sie mal in unser Sprechzimmer.
Anke Overbeck, bitte Sprechzimmer Podcast-Aufnahme.
Hallo Anke, schön, dass du bei uns bist. Willkommen in der stationären Aufnahme.
Hallo Nils, ich freue mich auch, dass ich da sein darf.
Anke, ich habe wirklich gefühlt 1000 Fragen an dich. Deshalb lass uns gerne direkt loslegen. Und zwar wie immer bei der stationären Aufnahme mit einer Schnellfragerunde. Ich würde dir in unserer Anamnese gerne zunächst 5 kurze Fragen stellen, mit der Bitte um 5 kurze Antworten. Bist du ready?
Ja.
Sehr gut.
Let's go.
Mich würde zunächst interessieren, was löst bei dir Glückshormone aus? So ein Podcast aufnehmen wahrscheinlich zum Beispiel, oder?
Ja, Podcast aufnehmen auf jeden Fall. Nein, gestern hatte ich extreme Glücksgefühle, als ich die Klinik verlassen habe, weil es eine schöne Kombination war aus endlich Urlaub und doch aber auch, ach, ich werde die Kollegen und das Ganze hier ein bisschen vermissen. Und ich glaube, das ist wirklich eine gute Situation, wenn man eigentlich gern zur Arbeit geht, aber sich dann auch auf längeren Urlaub freuen kann.
Fühle ich total, Anke. Fühle ich total. Dann gehen wir direkt mal zur Kehrseite. Was treibt denn deinen Blutdruck in die Höhe? Im negativen Sinn.
Ich glaube, wenn man plötzlich in der Notaufnahme zu bombardiert wird mit allen möglichen Patienten und ständig das Telefon klingelt und dazu noch die Zusammenarbeit nicht funktioniert. Mhm. Aber ich glaube, das kommt nachher auch nochmal die Überforderung. Ne?
Mhm. Darüber werden wir auf jeden Fall noch sprechen. Und das ist eigentlich auch ein gutes Stichwort für die Frage 3. Wo würdest du lieber arbeiten? Im turbulenten Emergency Room oder in der gemächlichen Schwarzwaldklinik?
Auf jeden Fall im Emergency Room.
Da bist du ja quasi schon zu Hause, ne?
Da bin ich ein bisschen zu Hause, ja. Ich brauche ein bisschen Stress und Zeitdruck, glaube ich, um zu funktionieren. Und ich mag die Teamarbeit sowohl interdisziplinär als auch zwischen Berufsgruppen. Das gibt mir viel und das macht mir total Spaß.
Schön. Frage 4. Wofür bist du bei deinen Kolleginnen und Kollegen bekannt?
Ich habe es tatsächlich nochmal nachgefragt.
Ach ja, sehr gut. Und was haben die gesagt?
Erstaunlicherweise glaube ich, dass die meisten tatsächlich auch schätzen, dass ich im beruflichen Kontext ganz gut pragmatisch Entscheidungen treffen kann, was ich im Privaten oft überhaupt nicht gern tue und auch nicht gut mache, kann ich dann erstaunlicherweise, glaube ich, im Berufsleben schon. Ich glaube, die meisten arbeiten ganz gern mit mir zusammen. Gibt natürlich immer Ausnahmen, aber so ist das halt.
Pragmatismus, das ist eine sehr gute Eigenschaft, wie ich finde.
Ja, echt spannend, ne? Ja. Hätte ich mir selber gar nicht zugeschrieben, aber es ist...
Ja, das ist so Eigen- und Fremdwahrnehmung oft auch, ne? Das ist interessant.
Ja, ich glaube, dass tatsächlich aber auch in dem Moment, wo man jetzt so einen Kasak oder Kittel anzieht, man ja schon auch in so eine Rolle schlüpft und das eben doch anders ist, als wenn man privat irgendwas entscheiden muss, wo man nicht so genau weiß, man hat ja auch irgendwie mehr konkrete Gedanken oder Gründe, irgendwas zu tun. So, da haben wir, glaube ich, letztes Mal schon drüber gesprochen, dass ja ein Unterschied ist zwischen kreativer Arbeit und so medizinischer Arbeit, dass die Gedankenabläufe halt eigentlich viel strukturierter sind und wenn A, dann B und so und nicht so durcheinander in verschiedene Richtungen laufen.
Anke, dann Rolle bringt uns zur fünften Frage unserer Anamnese. Wer ist denn deine Heldin oder dein Held?
Ich glaube, Heldinnen und Helden kann jeder sein. Der Held des Alltags ist egal, ob das jetzt die Putzfrau ist, die den vollen Mülleimer ausleert oder der Chefarzt, der einem den Rücken stärkt.
Sehr schöne Antwort, Anke, wenn ich das mal kommentieren darf, was mir normalerweise nicht zusteht, aber finde ich einen sehr schönen Gedanken. Dann sind wir ja auch schon mittendrin und lass uns jetzt gerne mal ein bisschen mehr ins Detail gehen, denn ich kann mir vorstellen, unsere Hörerinnen und Hörer sind schon ganz gespannt auf deine Geschichte. Starten wir doch direkt mit der Frage, die mir besonders unter den Nägeln brennt. Wie kam es dazu, dass du für dich entschieden hast, ja, ab sofort lebe ich in einem Bus? Und wie sieht dann ein normaler Tag für dich aus?
Die Entscheidung ist jetzt schlussendlich gefallen, weil ich aus meiner Wohnung akut ausziehen musste, aber es ist natürlich ein bisschen so ein Prozess gewesen auch. Ursprünglich habe ich den alten Bus mal selber ausgebaut, auch fürs Kitesurfen und um am Strand zu sein. Und dann hatte ich eben diese Arbeit mit Diensten hier und da und überall in Deutschland verteilt. Und dann war es natürlich schon praktisch, dass ich auch gleichzeitig im Bus wohnen konnte, in Anführungsstrichen. Hatte dann aber natürlich parallel noch meine Wohnung in Berlin. Und jetzt musste ich dort akut ausziehen wegen des Wasserschadens und habe gedacht, naja, eigentlich so richtig brauche ich die Wohnung auch gerade gar nicht. Und jetzt ist das mal so eine Zwischenlösung, mal sehen, wie lange es mir gefällt.
Schon cooles Modell. Und weil ich mich das die ganze Zeit schon gefragt habe, wo parkst du denn dann eigentlich immer? Also direkt neben der Klinik, auf Campingplätzen oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, das ist auch unterschiedlich. Ich versuche schon meistens irgendwo eher in der Natur zu stehen. Also gerade wenn man so einen stressigen Tag in der Notaufnahme hat, dann bin ich meist ganz froh, mit dem Hund einfach irgendwo draußen zu sein, ohne weiter noch mehr Menschen. Aber manchmal braucht man ja Strom und Internet, so wie heute. Und dann muss man manchmal auf Campingparkplätzen oder Campingplätzen stehen. Manchmal parke ich vorm Freibad, damit ich morgens schwimmen gehen kann oder auch mal neben der Klinik im Nachtdienst tatsächlich, was ja auch praktisch ist, dass man dann, solange das Telefon noch funktioniert und Empfang hat, kann man und man relativ schnell drüben in der Notaufnahme ist, kann man dann ja auch, wenn man Zeit hat, sich hinzulegen, tatsächlich sich in sein eigenes Bett legen. Das ist auch schön.
Und was waren so die schönsten Orte oder Campingplätze, auf denen du deinen Bulli jetzt abgestellt hast in der jüngsten Vergangenheit?
Ich war in der letzten Zeit tatsächlich dann öfter mal im Allgäu mit so Blick auf Berge und See. Das ist natürlich wunderschön. Ich glaube, mein absoluter Lieblingsplatz ist in Seelendorf an der Ostsee, weil man da direkt hinterm Deich stehen kann und in 2 Minuten mit den Füßen im Sand steht.
Ah, klingt sehr gut.
Oder zum Kiten seinen Kite aufpumpt.
Machst du denn jetzt was Vergleichbares Richtung Urlaub? Also Ostsee ist jetzt ein bisschen kalt, aber was steht an bei dir jetzt?
Ich fliege jetzt nach Brasilien. 6 Wochen bis Weihnachten.
Da ist nicht so kalt wahrscheinlich, ne?
Nee, herrlich. Da muss man eher aufpassen, dass man sich die Füße nicht verbrennt. Aber da ist vor allem jetzt auch viel Wind und viele Leute, die ich kenne. Und das ist ein Land, in das ich schon seit Jugendzeiten viel Verbindung habe, weil ich da mal ein Jahr gelebt habe. Und das freut mich immer wieder, dorthin zurückzukehren.
Glaube ich sofort. Ich wünsche mal einen schönen Urlaub, Anke. Auch wenn wir noch im Gespräch sind, aber das klingt sehr, sehr gut.
Da habe ich gar keine Zweifel dran, dass das gut wird.
Mich würde noch interessieren, kennst du denn noch andere Ärztinnen und Ärzte, die so mobil sind wie du? Also bist du die einzige Ärztin, die in einem Bulli lebt oder gibt es da vielleicht schon so eine kleine Community?
Ärzte kenne ich tatsächlich keine, aber ich habe neulich hier auf dem Parkplatz eine Nurse on Tour getroffen, die ebenfalls als Zeitarbeitende hier in der Klinik arbeitet und oder auch woanders. Also bei den Pflegekräften ist das, glaube ich, noch ein bisschen normaler oder kommt häufiger vor, dass die ja so Flexpool-mäßig arbeiten. Die Traveling Nurse ist, glaube ich, auch im Ausland ein Begriff. Und die lebte tatsächlich auch mit ihrem Hund im Wohnmobil. Also es gibt welche, aber ich glaube, die Regel ist es nicht.
Aber vielleicht ein Modell mit Zukunft.
Ja, wenn die Mietpreise weiter steigen, ist das ja auch durchaus eine gute Idee.
Ich wollte es nicht sagen, aber ich habe es im Kopf gehabt, genau. Ja.
Ich bin so ein White Trailer Park Trash, aber dann eben anders ein bisschen.
Anke, lass uns mal von der Zukunft in die Vergangenheit springen. Wir fangen mal vorne an. Du hast dich für ein Medizinstudium in den Niederlanden entschieden und hast dich im Bereich Neurologie spezialisiert. Wie kam es dazu und warum hast du das nicht in Good Old Germany gemacht?
Soll ich jetzt sagen, dass mein Abi zu schlecht war?
Up to you, Anke, was du da sagen möchtest.
Tatsächlich war mein Abitur nicht das Beste, was man sich vorstellen konnte. Ich glaube nicht, weil ich unbedingt zu dumm war, sondern weil ich ein Jahr weg war und weil ich auch nicht so gut bin in Lernen und aus Büchern und mich an so ein Schulsystem anzupassen. Dann habe ich Architektur studiert in den Niederlanden erst und dann gewechselt zu Medizin aus verschiedenen Gründen. Ich fand es schon interessant, mit Menschen zu arbeiten und sicherlich auch, weil das familiär bedingt ja gewünscht war oder so vorbestimmt. Also aus verschiedensten Gründen, wie das halt oft so ist.
Und weil wir gerade bei spannenden Studiengängen sind, du hast dich ja nach dem Medizinstudium auch noch entschieden, visuelle Anthropologie zu studieren. Für alle, die da nicht so intuit sind, bei der visuellen Anthropologie geht es unter anderem um den Zusammenhang von Kulturen und Medien, zum Beispiel wie im Film oder in der Fotografie Kultur und Gender repräsentiert werden. Wie hast du das denn neben deiner Tätigkeit als Ärztin noch geschafft? Und gibt es da für dich auch eine Verbindung zur Medizin oder sind das zwei völlig verschiedene Felder?
Es gibt auf jeden Fall eine Verbindung zur Medizin. Ich habe auch meine Abschlussarbeit darüber geschrieben, wie wir eigentlich zusammenleben mit mikrobiellem Leben, also Mikroben, Viren, Bakterien oder wie auch immer, die ja einfach auch ein Teil des Ökosystems sind und ohne die wir gar nicht leben können, aber die wir eben nicht immer so sehen, also als Gegenstück zum visuellen, eigentlich das Unsichtbare. Aber es gibt auch Medizinanthropologie, das ist ja auch unheimlich wichtig. Wir sehen das ja auch in der Notaufnahme jeden Tag im Grunde, dass es bestimmte Erwartungen gibt und Erklärmodelle und die decken sich ja nicht immer. Also die Anthropologen sprechen dann oft von Erklärmodellen seitens des Patienten, was ja auch wieder kulturell bestimmt ist oft. Also in verschiedenen Kulturen erklären sich die Menschen bestimmte Symptome ja ganz unterschiedlich, von irgendwelchen Geistern bis hin zu ich habe was Falsches gegessen oder wie auch immer, kalte Füße oder auf einem kalten Bordstein gesessen oder das sind ja alles so populäre Erklärungen, die ja nie wissenschaftlich belegt sind und das deckt sich ja natürlich auch nicht immer mit dem, was wir aus medizinischer Sicht so daraus machen würden. Dann beschäftigen sich Anthropologen auch mit, wie bringen wir Leute dazu, ihre Medikamente zu nehmen und compliant zu sein. Das ist ja auch so eine zweite Frage, dass sie sich oft dann Sorgen machen über Nebenwirkungen oder wie auch immer und es dann doch nicht tun. Also das ist schon eigentlich ein wichtiges Feld, denke ich, auch für die Medizin. Andererseits hat das natürlich mit dem medizinischen Alltag in der Notaufnahme auch wieder nur eingeschränkt zu tun. Aber ich wollte, glaube ich, gern was Kreatives machen und das ist mir auch wichtig, auch weiterhin und immer. Und ich liebe Film und Fotografie. Filmfestivals sind so mein Happy Place. Und deswegen habe ich das tatsächlich dann noch neben der Arbeit studiert, was natürlich nur mit Zeitarbeit möglich war, weil mir das halt Flexibilität erlaubt hat, sowohl finanziell als auch zeitmäßig.
Weil du den Film gerade ansprichst, Anke, ich muss das einfach fragen. Ich habe die Frage hier nicht stehen, aber was ist dein Lieblingsfilm, Anke? Ich bin da immer sehr interessiert, weil ich selber auch sehr, sehr gerne Filme konsumiere.
Einen speziellen Lieblingsfilm habe ich tatsächlich nicht. Es gibt auch nicht so einen Film, den ich jetzt irgendwie immer und immer und immer wieder schaue. Ich glaube, das ist auch sehr von der Stimmung abhängig und ich mag schon Dokumentarfilme gern und irgendwie Geschichten basierend auf wahren Begebenheiten. Also zuletzt auf der Berlinale, also wenn wir jetzt schon mal drüber sprechen, Sterben fand ich einen fantastischen Film mit Lars Eidinger, der natürlich auch viel Bezug zu unserem Alltag hat, weil ich interessanterweise noch mit einem Freund, der auch Dokumentarfilmer ist, drüber gesprochen habe und er so schockiert war nach dem Film, so von, oh ja, man macht sich da ja nie Gedanken drum, dass Leute auch irgendwann sterben und krank werden und ich dachte, da macht man sich nie Gedanken drum, das ist irgendwie mein Alltag. Und da sieht man dann mal wieder, wie sehr das auseinandergeht, ja, und wie ungewöhnlich das eigentlich ist, dass man ja täglich damit konfrontiert ist tatsächlich. Das muss man sich vielleicht manchmal auch vor Augen führen, um ein bisschen empathisch zu bleiben mit den Patienten.
Und da sind wir auch eigentlich schon wieder in deiner Historie, denn nach dem Medizinstudium hast du ja erstmal in Berlin gearbeitet. Wie war denn die Zeit da für dich und welche Erkenntnisse hast du vielleicht auch damals gewonnen für deine zukünftige Arbeit?
Das war eine furchtbare Zeit.
Oh, okay.
In jeglicher Hinsicht, weil man einfach so aus dem Studentendasein mit viel Freiheiten dann wirklich so extremen Überforderungen und kalte Wasser geschmissen wurde. Und während alle anderen Freunde, die ja was anderes machten, oft eigentlich so noch ein normales Leben führten, hatten wir dann plötzlich eine ganze Woche jeden Tag 12 Stunden, dann am Samstag 24 Stunden Dienst und eigentlich war man gar nicht mehr in der Lage, irgendwas anderes noch wirklich ein soziales Leben zu führen. Und das fand ich wirklich, das war für mich nicht gesund. Also ich habe gemerkt, ich habe plötzlich Unfälle und Fall vom Fahrrad und eigentlich gedacht, können Unfälle auch psychosomatische Ursachen haben? Und ich glaube schon. Aber genau, da hat man halt 300 Stunden im Monat gearbeitet, auch.
Wow.
Also, was auch frustrierend oder schockierend war, dass auf einmal, man kam super motiviert als gut ausgebildeter Jungmediziner in die Klinik und plötzlich hatte alles gar nicht mehr so viel medizinische Gründe, sondern vor allem forensische oder finanzielle Gründe. Und da habe ich gedacht, hä, ich habe das doch irgendwie anders gelernt. Also das fand ich, da war ich auch nicht die Einzige. Wir sind dann aus dem Team zu viert gegangen. Da gab es sicherlich auch noch politische Konflikte in der Klinik und so weiter und keine Ahnung. Aber das ist ja auch oft so, ja, das war nicht schön. Und danach habe ich tatsächlich auch gedacht, Medizin ist vorbei, ich mache das nicht mehr, ich will das nicht mehr, nie wieder irgendwas mit Krankenhaus zu tun haben. Und das hat sich schon geändert jetzt in der Zwischenzeit. Ich mache den Job schon gern. Aber man muss eine Balance finden, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Aber hast du dir nach der Berliner Zeit deine Auszeit genommen oder hast du relativ schnell wieder die Arbeit aufgenommen?
Nee, ich habe erstmal alles Mögliche andere gemacht. Also man musste natürlich ein bisschen Geld verdienen, aber ich habe in einer Reisepraxis gearbeitet, ich habe Ergotherapiestudenten unterrichtet, eine Freundin von mir ist zu einem Startup gewechselt, ich habe noch mal ganz kurz auch bei Pharma gearbeitet, das war gar nicht meins, aber ich habe halt ziemlich viel ausprobiert, habe einen Blog geschrieben, über was man alles möglich machen kann und habe schon auch das Leben ein bisschen genossen wieder. Das hat auch eine Weile gedauert. Und dann habe ich aber doch gemerkt, dass es ja auch durchaus viel bedeuten kann, die Skills, die man hat und so weiter, Leuten zu helfen. Und natürlich man als Arzt eigentlich doch auch ganz gern klinisch arbeiten möchte. Und das dann habe ich das einfach probiert mit der Zeitarbeit. Man kann es ja freibleibend versuchen, ob das funktioniert und klappt. Und bin dann hier in diese Klinik auch relativ schnell wie über Doktari angestellt worden. Und das hat mir eigentlich die Freude an Medizin auch so ein bisschen ein Stück weit wieder zurückgegeben. Und da habe ich gemerkt, es kann eigentlich auch nett sein. Und ich glaube aber, was auch wichtig ist, ist, dass man sich Pausen und Auszeiten gönnt in einem Beruf, der eigentlich ständig einen so konfrontiert mit Leid und Stress. Und ich bin dadurch ein besserer Arzt und ich merke jedes Mal, dass ich nach einer Pause eigentlich auch wieder viel besser mit Patienten umgehen kann, viel mehr Geduld mitbringen und einfach besser arbeiten kann. Und das ist, glaube ich, was Zeitarbeit ermöglicht auch.
Und bist du dann jetzt hauptsächlich in einer Klinik auf einer Station oder bist du immer noch relativ viel unterwegs jetzt?
Jetzt im Moment gerade eigentlich viel hier gewesen. Ich werde jetzt doch Ende Dezember nochmal woanders sein und im Januar aber wieder hier. Und es wechselt schon immer ein bisschen. Aber manchmal brauchen Kliniken ja auch einfach eine Weile dann niemanden mehr und dann melden sie sich wieder oder dann ist wieder eine andere Klinik. Und aber in der Regel sind das schon alles wiederkehrende gleiche Abteilungen, sage ich mal. So.
Was ich spannend finde, viele streben ja die klassische Karriere an. Also erst macht man den Facharzt, dann wird man gegebenenfalls Oberarzt. Wie siehst du das denn? Es muss nicht immer der klassische Karriereweg sein, oder?
Ich glaube, das ist sehr persönlich unterschiedlich. Für mich nicht, wobei ich zugeben muss, dass mir dieser Facharzt auch ein bisschen immer wie ein Damoklesschwert über dem Kopf schwebt und Leute natürlich oft fragen, ja, warum hast du keinen Facharzt gemacht? Vielleicht würde ich es machen oder hätte ich es gemacht, wenn es so einen Facharzt für Notfallmedizin in Deutschland gäbe. Dafür muss man ja aber immer erst mal einen anderen Facharzt machen und sich dann noch Zusatz weiterbilden. Ich hätte zum Beispiel nichts dagegen, wenn man Neurologie machen könnte mit einem Jahr Anästhesie statt Psychiatrie oder einem Jahr Innere. Das habe ich ja auch schon gemacht. Das gibt's nicht. Ja, dafür müsste man dann natürlich jetzt nochmal doch ein paar Jahre in Festanstellung für ein viel geringeres Gehalt. Und das ist immer so, ich bin immer hin und her gerissen, weil ich nicht so richtig weiß, ich glaube, es gibt für mich nicht so das Ziel, Chefarzt zu werden. Ich muss auch nicht Oberarzt sein. Ich arbeite gern am Patienten und für mich ist es wichtiger, noch Freizeit zu haben nebenbei. Mein Ziel wäre, glaube ich, eher irgendwann doch noch Zeit zu haben, einen Dokumentarfilm zu machen oder einen Film zu machen, der irgendwo auf einem Festival spielt, als dass ich mit 67, 70 Jahren in Rente gehe und Chefarzt war. Ich glaube, das ist auch gar nicht die Art Arbeit, die mir Freude macht. Da ist man ja dann doch viel mit organisatorischen Dingen beschäftigt und Management und dies und das. Und ich leite schon gerne ein Team, aber ich arbeite einfach auch gerne am Patienten und das ist mir wichtiger, als Karriere zu machen.
Und da sagt einem der Bauch ja meistens relativ deutlich, was man möchte und was man nicht so möchte, ne?
Ja, aber es ist auch nicht immer einfach, dem Bauch zuzuhören, glaube ich. Ich glaube schon, dass es gewisse gesellschaftliche Normen gibt und das oder gesellschaftliche Zwänge, sei es aus der eigenen Familie oder auch aus der Klinik selbst. Und die Medizinerwelt ist jetzt auch nicht die alleroffenste, toleranteste. Das ist alles jetzt schon, man muss sich da ja schon sehr viel erkämpfen. Also während zum Beispiel Startups ja viel mehr Flexibilität ermöglichen für Mitarbeiter, schon Arbeit neu denken wollen, sei es Homeoffice oder Baristas oder Obstkorb oder keine Ahnung. Das ist ja, also es ist natürlich ein Stück weit in der Klinik gar nicht möglich, aber es wird auch ein Stück weit belächelt und es ist halt schon oft noch diese Mentalität von, ach, das haben wir früher auch alles geschafft und früher hatten wir 48-Stunden-Dienste und das Leben und das System ändern sich ja aber auch enorm und ich glaube, das ist ein bisschen schwierig, dass eben die ältere Generation das halt oft auch nicht sieht. Naja, gut, diese Diskussion gibt's überall natürlich, aber ich glaube, die Medizin ist jetzt nicht das fortschrittlichste Fach, was Work-Life-Balance angeht.
Das haben wir schon immer so gemacht, ne? Das ist natürlich das Argument überhaupt, was alle anderen schlägt. Nicht.
Es ist auch das furchtbarste Argument, was es auf der Welt gibt.
Lass uns nochmal in deinen Arbeitsalltag eintauchen. Mich würde interessieren, welche skurrilen oder überraschenden Fälle hast du denn in deiner Karriere als Notfallmedizinerin schon so erlebt? Gibt es Dinge, die dir besonders in Erinnerung geblieben
sind? Ja, wir hatten vor ein paar Wochen tatsächlich ein paar krasse Notfälle, unter anderem, was mich dann auch privat noch eine Weile begleitet hat, auf dem Camperparkplatz. Eine Frau, die von ihrem Mann beim Einweisen mit dem neuen Wohnmobil überrollt wurde, und zwar zweimal hin und zurück, die das tatsächlich zum Glück überlebt hat. Man weiß natürlich immer nicht, wie das dann in Zukunft aussieht, aber da waren schon einige Knochen gebrochen, aber sie hatte zum Glück keine inneren Verletzungen, das Gehirn war heil und so weiter. Aber das hat mich dann jedes Mal, wenn ich aus dem Fenster gucke auf meinem Wohnmobilparkplatz und sehe, wie Ehefrauen hinter Wohnmobilen stehen, um zu winken und einzuweisen, denke ich, nein, stopp. Und dann gab es selbst hier auf dem Dorf, in einem eigentlich sehr idyllischen ländlichen Schwabenländle, dann tatsächlich doch auch Messerstecherei vorm Supermarkt. Der war 25 Jahre und eigentlich ja auf der Straße schon verblutet. Das war auch eine schlimme Geschichte. Und ich glaube, was dann immer schwierig wird, ist, dass man gleichzeitig eben so viel Bagatellerkrankungen noch sehen soll. Und Leute, die natürlich die Erwartung haben, hier wird mir jetzt sofort geholfen, denen man dann aber leider eben erklären muss, dass das jetzt nicht im Krankenhaus geht. Also allein schon aus Kapazitätsgründen, weil es im Moment einen enormen Pflegemangel gibt und Betten gesperrt sind und man wirklich nicht alle Leute aufnehmen kann, aber eben auch nicht alle Leute aufnehmen muss. Nur da sieht man oft eben, dass die ambulante Versorgung auch komplett zusammenbricht und man dann am Tag 20 Leute sieht, die eigentlich irgendwie Kribbeln haben seit 3 Wochen oder Schwindel seit 4 Jahren und die denken dann, sie kommen jetzt ins Krankenhaus und ihnen wird endlich geholfen und man macht jetzt alles nochmal, aber das ist natürlich nicht möglich. Ich glaube, das fällt mir auch schwerer als so eine Akutsituation, damit kann ich umgehen, aber ständig Leuten erklären zu müssen, warum wir ihnen jetzt hier nicht helfen können oder wahrscheinlich das auch nicht per se notwendig ist jetzt aktuell. Das kann manchmal auch zu Eskalationen führen und also bis hin zu Aggressionen, dass sie doch das erwarten, dass ihnen jetzt kurz vorm Urlaub oder Wochenende noch geholfen wird, weil dafür sei ein Krankenhaus ja schließlich da und ich da wirklich teilweise auch mit Angst aus der Klinik gehe, weil ich denke, die stehen da noch irgendwo. Das ist natürlich nicht immer so, aber es ist grundsätzlich anstrengend, 3-4 Mal oder 5 Mal am Tag erklären zu müssen, so, wir können hier nichts für sie tun. Das ist einfach nicht wichtig genug. Ich bin inzwischen schon dazu übergegangen, den Leuten das einfach auch mal klipp und klar zu sagen, dass eben da auch Reanimationen stattfinden, schlimme Schlaganfälle, Hirnblutungen, Gespräche über Todesfälle. Denn diese Woche hatte ich an einem Tag, habe ich 4 Menschen aufgenommen mit Erstdiagnose, Hirntumor, zerebrale Metastasen, also irgendwelche Raumforderungen im Kopf. Und natürlich brauchen diese Leute erst einen MRT, bevor diejenige mit dem Schwindel seit 2 Monaten. Also das ist aber, glaube ich, ein Problem, wo eben tatsächlich die ambulante Versorgung einfach nicht funktioniert oder die Leute nicht mehr so lange warten wollen auf einen MRT-Termin, keinen Hausarzt finden oder die Hausärzte eben auch einfach viel zu uns schicken, weil sie selber keine Kapazität mehr haben. Und das kann aber eben eine Notaufnahme auch nicht leisten. Und das wird in Zukunft tatsächlich, glaube ich, ein großes Problem.
Ja, diesen Frust kann man ja grundsätzlich nachvollziehen, aber er entlädt sich dann wahrscheinlich einfach an der falschen Stelle bei euch, ne? Also das sind ja grundsätzliche Probleme im Gesundheitswesen, die ja bekannt sind.
Ja, aber ich glaube, ein Stück weit ist es auch ein Problem. Ich meine, Empathie funktioniert auch immer nur in 2 Richtungen. Und was ich dann oft nicht nachvollziehen kann, ist, warum die Leute nicht auch ein bisschen mehr Empathie für die Mitarbeiter in der Klinik aufbringen, weil das ja tatsächlich Leute sind, die viel Opfern geben, Tag, Nacht, Wochenende, Weihnachten, Silvester und Ostern arbeiten und sich tatsächlich schon um Leute kümmern wollen. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand diesen Beruf nur deswegen macht, weil er damit Geld verdient. Andersrum muss man, finde ich, so einen Job auch gut vergüten. Das finde ich schon richtig, weil es ist auch einfach stressig, viel Verantwortung und eben, wie gesagt, man gibt viel von seinem eigenen Leben auf. Aber niemand macht das nur fürs Geld. Und ja, ich finde grundsätzlich eigentlich diese Erwartungshaltung, dass das eine Dienstleistung ist, die jederzeit verfügbar, gratis und bitte in meinem Sinne funktionieren muss. Das finde ich manchmal auch, das ist irgendwie auch verletzend. Also verletzend ist vielleicht das falsche Wort, aber also das nervt. Das ist halt ein, ich finde, wie gesagt, also ich kann sehr viel Empathie aufbringen für Menschen, die wirklich schlimm krank sind und die dahin gehören, gar keine Frage. Und da schlägt man sich auch gern die Nacht um die Ohren. Aber ja, ich finde, oft kommt halt wenig Empathie zurück. Und diese Erwartungshaltung, das, glaube, das stört alle ein bisschen.
Kommen wir nochmal auf die Notfälle zurück, also die richtigen Notfälle. Die gibt's ja nicht nur auf Campingplätzen oder auf dem flachen Land bei Messerstechereien. Es gibt ja auch Notfälle am Strand. Und ich finde es total interessant, dass du eine Fortbildung für die Notfallrettung am Strand absolviert hast. Das klingt super spannend. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern dazu ein bisschen was erzählen?
Ja, also das kann ich allen Kollegen, die gern Wassersport machen, auch sehr empfehlen. Das ist die Surfing Doctors, die machen eine Woche Fortbildung Advanced Surf Life Support in Portugal am Strand. Da lernt man tatsächlich sehr, sehr viel von Reanimation im Sand, Ertrinken, aber auch Wasserrettung mit dem Surfboard oder wie man eine Wirbelsäule stabilisiert mit dem Surfboard. So ein bisschen halt Adventure Survival Medicine mit wenig, was man zur Verfügung hat. Und natürlich kommt das vor, ja. Ich meine, jetzt solche krassen Unfälle habe ich jetzt persönlich nicht erlebt, aber es ist natürlich schon, es verletzen sich immer mal wieder Leute beim Surfen, beim Kiten. Und wenn man dann in Nordostbrasilien oder irgendwo remote am Strand ist, dann hat man natürlich nicht immer gleich einen Hubschrauber zur Verfügung. Aber es kann natürlich auch internistische Notfälle geben. Also letztes Jahr ist eine Freundin schlimm erkrankt, einfach weil sie in der Hitze ohne Klimaanlage mit Fieber im Bett lag und kein Wasser getrunken hat, sondern 2 Tage geschlafen und danach völlig delirant exekiert und durcheinander im Bett lag mit einer Bewegungsstörung und wirklich enzephalopathisch. Konnte nicht mehr gehen, nicht mehr stehen, nicht mehr sitzen. Dann haben wir zum Glück ihr da in der Wohnung einfach einen Vigo legen können und im den Notfall, Krankenhaus ist das nicht, so ein Notfallposten, zum Glück auch Infusionsflüssigkeiten kriegen können. Aber das war dann schon spannend, ob das reicht, weil sonst hätte man sie 2 Stunden mit Auto und Boot in irgendeine Klinik fahren müssen. Das ging aber, Gott sei Dank, ging es ihr dann am nächsten Tag wirklich besser oder eigentlich schon nach 2-3 Stunden. Das war für alle eine große Erleichterung, für uns ein sehr bindender Moment. auch die Freundin meinte, war Wahnsinn, Anke, du kannst nie Entscheidungen treffen, aber diesen Pragmatismus in dieser Situation, das war der Wahnsinn. Und da waren alle dann doch dankbar, glücklich, und aber das war für mich auch Stress. Aber genau, diese Fortbildung, da lernt man halt solche Dinge, auch was mache ich mit einem abgebrochenen Zahn oder Surfer's Ear und Stingray Bites. Also das macht einfach Spaß, man ist auch einfach eine Woche gemeinsam am Strand, kann ein bisschen surfen und lernt nette Leute kennen, und das kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen.
Dann kann Brasilien ja froh sein, dass du jetzt wiederkommst. Also wenn irgendwas am Strand passiert, Anke ist am Start.
Ja, nicht nur ich. Ich fahre auch noch mit einer gut befreundeten Kollegin. Aber es wäre mir lieber, wenn nichts passiert. Ich möchte nämlich eigentlich Urlaub machen und nicht arbeiten.
Ja, ja, na, das kann ich mir vorstellen.
Es ist natürlich trotzdem schön zu merken, dass das einfach auch Skills sind, die nützlich sind und zur Not auch im Alltag. Und darin eine gewisse Routine zu haben und zu entwickeln, das ist schon eine gute Sache. Trotzdem muss es für mich nicht unbedingt sein. Ich bin gar nicht so jemand, der sich da jetzt als Doktor darstellt oder der Leuten überhaupt erzählt, ich bin Arzt und ich muss das nicht. Ich habe schon meine Wunde genäht am Strand, ja, und ich habe auch, wie gesagt, wenn irgendwas passiert, mache ich das natürlich, aber es ist mir auch sehr recht und lieb, wenn das nicht notwendig ist. Also ich möchte eigentlich Abstand von dem Ganzen.
Ich wünsche dir einen ruhigen Urlaub, bei dem du nicht so viel pragmatisch eingreifen musst, Anke, wirklich von Herzen.
Danke dir, Nils.
Ja, du, ne, also wirklich, du hast es dir ja sehr verdient. Und gerade weil du vorhin schon mal die Belastung auch angesprochen hast, viele Ärztinnen und Ärzte arbeiten ja an der Belastungsgrenze. Gab es denn für dich so Situationen, wo du das Gefühl hattest, okay, hier ist jetzt echt eine Grenze erreicht, sei es physisch oder psychisch?
Ja, diese Woche.
Oh,
nein,
okay.
Ich glaube, es ist ein bisschen beides. Wenn man einfach ein paar Monate nacheinander wirklich viel gearbeitet hat, dann ist man irgendwann kaputt. Und dann, wenn dann noch so kleine Dinge dazwischen kommen, also erstens ist es wirklich anstrengend, wenn man sehr, sehr viel Patienten gleichzeitig sehen muss in der Notaufnahme. Das Telefon klingelt die ganze Zeit. Man kann eigentlich keinen Satz zu Ende schreiben oder sprechen. Steht noch am Patienten, der möglicherweise auch noch instabil ist und wird schon wieder angerufen und muss da weg und muss woanders hin. Gleichzeitig blinken draußen 5 andere noch, weil die auch gesehen werden wollen. Und ich glaube, was dann zur Eskalation bringt, ist, wenn das Team nicht funktioniert. Also Notaufnahme ist wirklich was, was meiner Meinung nach nur im Team gut funktioniert und ultra wichtig, dass jedes Rädchen da sein Ding gut macht, und es passieren Fehler, das ist auch gar kein Problem, aber man muss das besprechen können und nicht gegeneinander arbeiten. Und wenn Leute anfangen, gegeneinander zu arbeiten, sei es, weil jemand keine Verantwortung nehmen will oder faul ist oder wie auch immer, dann funktioniert es einfach nicht. Und in diesem Fall war es einfach so, dass ein paar Patienten fehltriagiert waren, warum auch immer. Das ist nicht die Schuld eines Einzelnen, passiert auch sowas, aber es ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn alles mit Schwindel und Kopfschmerzen neurologisch triagiert wird und ich das einfach nicht schaffe, das in der gegebenen Zeit zu machen. Und der eine hat ein STEMI und der andere, also einen Herzinfarkt, der macht natürlich auch Schwindel. Also sowas passiert natürlich, aber es funktioniert einfach wirklich besser, wenn man Kollegen hat, auf die man sich verlassen kann, wo man weiß, sie sind kompetent, erfahren und oder fragen nach. Also was mich manchmal dann zur Weißglut oder Eskalation bringt, ist, wenn Kollegen mich dann anschwindeln, so tun, als hätten sie nichts gemacht oder wie auch immer, oder es läuft alles schief und es kostet mich einfach noch viel mehr Zeit und ich kann mich nicht drauf verlassen. Also ich muss mich auch drauf verlassen können, dass die Pflege mir sagt, wenn sie denken, der ist schlecht, und sonst funktioniert es halt nicht. Also jeder hat da eine gleich hohe Verantwortung und Rolle, glaube ich. Schlussendlich tragen wir die Verantwortung, das ist schon klar, aber also ja, es macht einfach mehr Spaß und es ist weniger überfordernd, wenn die Rädchen gut ineinander greifen, glaube ich, gerade in so Situationen, wo einfach extrem viel los ist.
Habe ich dich vorhin richtig verstanden, dass die Belastung für dich auch ein Grund war, dass du dich für Doktari entschieden hast, oder was gab es für dich noch für Gründe für die Zeitarbeit?
Ja, weil es, glaube ich, wichtig ist, und das würde ich auch jedem wünschen, der in diesem Job arbeitet, auch wieder egal, ob ärztlich oder Pflege oder wie auch immer, dass man sich mal längere Pausen nehmen kann und dass das eben auch entsprechend vergütet wird. Also ich meine, man braucht auch natürlich ein finanzielles Puffer, um sich eine Pause leisten zu können. Ja, aber ich glaube, alle in der Notaufnahme arbeiten ständig am Limit und eigentlich im Akkord. Und das ist prima, aber das hält man nicht 100% das ganze Jahr durch. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Ja, klar. Also das gibt mir natürlich mehr Flexibilität und auch eine andere Gehaltsstufe jetzt als Assistenzarzt. Und insofern bietet mir das sehr wohl natürlich die Möglichkeit, das ein bisschen zu entzerren. Und wir haben ja schon drüber gesprochen, dass ich eben auch gern mich mit kreativen Dingen beschäftige. Und ich glaube, das ist auch eine gesunde Sache, ein bisschen einen Ausgleich und eine Balance zu finden.
Liebe Anke, wir nähern uns langsam aber sicher dem Ende unseres Gesprächs. Deshalb lass uns zum Abschluss den Blick nochmal vorausrichten. Welche Abenteuer und beruflichen Herausforderungen liegen noch vor dir? Also gibt es beispielsweise noch weitere Orte, die du unbedingt bereisen möchtest oder wo du gerne arbeiten möchtest?
Ja, also ich könnte mir das schon vorstellen. Jetzt im Moment habe ich keine konkreten Pläne. Ich habe schon mal überlegt, ob ich in Brasilien diesen Medizinertest mache, um da eben da irgendwo am Strand mal für ein Jahr oder für zwei zu arbeiten. Ich könnte mir auch vorstellen, doch nochmal ein Jahr Anästhesie zu machen hier, um einfach fitter zu sein. Und das ist ja wichtig für Notfallsituationen, ja, oder sei es eine Arterie legen, ZVK oder so ein bisschen, oder auch mal eine Intubation, wobei man dafür natürlich auch einfach viel Übung haben muss. Das sind so Dinge, die würde ich gerne. Ich würde auch schon gerne wieder was Neues lernen. Ich kann mir schon vorstellen, auch später nochmal irgendwann soziale Projekte im Ausland zu machen. Aber jetzt im Moment gibt es da keine konkreten Pläne. Jetzt erstmal Urlaub.
Ja, nice. Ich drück dir alle Daumen, dass du möglichst viele deiner Pläne und Wünsche umsetzen kannst. Ich finde, Anke, du bist echt eine inspirierende Persönlichkeit. Und ich kann mir vorstellen, dass viele, die uns gerade zuhören, denken, wow, richtig cool, was und wie die Anke das so macht. Möchtest du denn zum Abschluss unseren Hörerinnen und Hörern noch etwas mit auf den Weg geben? Ich weiß nicht, noch einen Gedanken, einen Tipp, eine Weisheit, ein Suppenrezept, whatever.
Ja, ich glaube, hört auf eure Bedürfnisse. Lasst euch nicht zu sehr instrumentalisieren. Man braucht für Veränderungen auch mutige Leute, die eben mal Dinge anders machen. Es werden sich Dinge ändern. Es wird auch so nicht weiter funktionieren, das ganze System. Und man ist als Arzt, glaube ich, im Moment in einer guten Position, auch als Pflegekraft. Man wird gesucht, gebraucht und so weiter. Und ich glaube, es ist auch ein Stück weit unsere Verantwortung, was daran zu ändern. Da sind eben die empathischen Leute auch nicht immer so gut darin. Man vernachlässigt seine Patienten im Endeffekt nicht dadurch, dass man nicht immer alles mitmacht, sondern eher, dass man immer alles mitmacht, wovon man weiß, dass es eigentlich für alle Beteiligten nicht das Richtige ist.
Ein weises Wort. Vielen lieben Dank, Anke. Das war ein mega schönes und wie erwartet spannendes Gespräch und ich freue mich sehr, dich kennengelernt zu haben. Ich danke dir ganz herzlich für die Zeit und die spannenden Einblicke, die du uns gewährt hast. Ich wünsche dir echt von Herzen alles Liebe, alles Gute für die Zukunft und vor allem, dass du so bleibst, wie du bist, Anke. Vielen, vielen Dank.
Danke, Nils. Das wünsche ich euch auch mit eurem Podcast, auch für die nächsten Folgen. Und ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ich weiß noch nicht, ob ich mich traue, es mir selber anzuhören.
Du solltest mal reinhören, Anke. Ich bin mir sehr sicher, das ist eine richtig coole Folge geworden. Und auch an dich da draußen möchte ich noch ein Danke loswerden. Schön, dass du wieder mit dabei warst und der stationären Aufnahme die Treue hältst. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Wenn du die kommende Folge auf keinen Fall verpassen möchtest, abonniere gerne unseren Kanal. Und sag es gerne weiter, die stationäre Aufnahme gibt es überall zu hören, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich aufs nächste Mal und wünsche dir bis dahin alles Gute und vor allem beste Gesundheit. Ciao, ciao.